Es gibt ja da immer so Argumentationen, die KI lernt jetzt und da gibt es angeblich Verstöße gegen das Urheberrecht. Und deshalb, wenn man da dann mit der KI neue Texte generiert, ist ja alles ganz schlimm. Aber ganz ehrlich, das machen wir als Menschen ja auch. Wir lesen ja auch viele Quellen und schreiben da neue Texte. Und wenn wir Texte lesen oder Videos anschauen, dann ist es ja auch kein Urheberrechtsverstoß, wenn wir aus sowas lernen.
Herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Entscheidendes für Entscheider mit Jörg Schleburg und Dr. Simon Mamero.
In der heutigen Episode sprechen wir über ein Thema, das viele fasziniert, manche verunsichert und alle betrifft: künstliche Intelligenz. Wie verändert KI unsere Arbeitswelt, unsere Entscheidungen und vielleicht sogar unsere Gesellschaft? Dazu haben wir uns Professor Dr. Patrick Klauner eingeladen. Einer der profiliertesten Experten für KI im deutschsprachigen Raum, Unternehmer, Berater und mehrfacher Sachverständiger im Bundestag. Lieber Patrick, was kann KI heute wirklich leisten und wie gelingt ein kluger Umgang mit dieser Technologie? Wir werden es herausfinden, jetzt und hier bei Scharf und Sinnig. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Episode Scharf und Sinnig. Mit dabei an meiner Seite, wie immer, mein geschätzter Freund und Kollege Dr. Simon Mamero. Simon, wie geht's?
Hallo Jörg, ja, ich kann eigentlich nicht klagen. Es ist wieder mal eine Nacht, die erträglich war, mit unter 20 Grad. Das ist also vollkommen in Ordnung. Ich kann mich nicht beschweren. Und ich bin ja nun generell ein Sommerkind. Insofern bin ich besserer Dinge als sonst.
Sehr gut, sehr gut. Wir haben heute ein Thema, ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, und eins auch, was uns immer zur Diskussion anregt. Erzähl mal, über was reden wir heute?
Ja, wir sind heute mal generell in der Welt der KI unterwegs. Ne? Das ist ja immer so ein Thema. Wir sind ja, also das wissen vielleicht oftmals unsere Hörer, wir sind ja gar nicht immer einer Meinung, vorsichtig ausgedrückt. Das waren wir zum Beispiel in dem Thema oftmals nicht. Das waren wir damals beim bedingungslosen Grundeinkommen nicht. Da haben wir auch, sagen wir mal, diametral entgegen. Und ab und zu betteln wir uns jetzt auch mehr oder weniger zu dieser Thematik immer mal wieder, wo wir überlegen, ja, was kann das? Und da sind ja extrem viele Legends unterwegs. Ob die nur oben sind, weiß ich nicht, aber es sind Legends unterwegs, wo man sagt, das wird die KI tun, das wird sie nicht tun, sie wird unsere Welt verändern, sie wird Terminator-like die Kriege verändern, wahrscheinlich schon, aber sie wird im Prinzip ganz andere Dinge verändern, unser Leben und sowieso. Und wie genau? Da gehen dann Dinge auseinander.
Wobei ich jo, genau diese klare Grenze, ich habe mir überlegt, die klare Grenze kriege ich eigentlich nicht gezogen. Es gibt also nicht, dass der eine von uns für, der andere gegen oder so wäre, sondern es ist eher ein bisschen granularer.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was bedeutet genau die Fragestellung, was bedeutet in der Realität? Das ist so das Thema. Dass das so ist, ja, dass es die gibt und dass die von großer Bedeutung ist, das ist vollkommen klar. Aber wann, wie, wo, wann berechtigt, was ist daran toll und was vielleicht nicht, da gehen die Meinungen doch auseinander.
Ja, und da schauen wir mal, ob wir heute, wir haben heute Hilfestellung, ob wir da näher zueinander finden. Deshalb freuen wir uns eben auf jemanden, der genau dieses Thema nicht nur erforscht, sondern auch im politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Raum aktiv mitgestaltet. Und zwar ist das Professor Dr. Patrick Klauner. Er ist Professor für künstliche Intelligenz an der Hochschule Deggendorf. Zuvor führte er unter anderem das konzernweite KI-Kompetenzcenter bei der Krones AG. Er hat für die Europäische Kommission gearbeitet, Unternehmen auf vier Kontinenten beraten und wurde mehrfach als Sachverständiger in den Deutschen Bundestag eingeladen. Außerdem ist er Gründer der Skyrocket AI GmbH, einem Unternehmen, das Organisationen hilft, KI wirksam und verantwortungsvoll einzusetzen. Sein erklärtes Ziel: künstliche Intelligenz zu entmystifizieren und Lust aufs Mitgestalten zu wecken. Heute sprechen wir mit ihm über Chancen, Grenzen und den klugen Umgang mit einer Technologie, die unser Leben verändern wird. Lieber Patrick, herzlich willkommen bei Scharf und Sinnig. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo. Danke für das Intro. Ich habe aber nicht für die Europäische Kommission gearbeitet.
Erzähl, sondern, was hat man hier falsch recherchiert?
Beim Niederschreiben dann geschehen, sondern für die Europäische Organisation für Kernforschung, also das CERN.
Klingt auch beeindruckend.
Ja. Klingt also auch nicht beeindruckend. Die Europäische Kommission.
Sehr gut. Damit hast du unsere erste Frage im Grunde genommen schon beantwortet, weil hast du immer die Möglichkeit, unser Intro zu korrigieren oder falls wir noch was Wesentliches ausgelassen haben. Und ich bin mir sicher, dass wir einiges ausgelassen haben, weil wenn man sich mit deiner Agenda mal auseinandersetzt, da bräuchten wir 10 Minuten, um alles zu erzählen, was du bisher schon irgendwie gemacht hast und unterstützt hast und wen du alles beraten hast. Wenn dir trotzdem noch was einfällt, was du gerne noch mit erwähnt hättest, dann bitte schieß los.
Alles ganz entspannt. Es geht ja jetzt nicht darum, hier stundenlang die Vita zu wiederholen, sondern wir wollen ja auch neue Gedanken einbringen.
Genau. Ich habe am Anfang eine Frage, die mich auch beim Durchgehen, bei der Recherche nach deiner Person, die mich so stark interessiert. Deine Promotion behandelt die KI-basierte Erkennung von Stromdiebstahl. Wie kam es zu dem Thema?
Ja, das war eher ein Zufallsthema. Also ich war am Ende meines Masters und wollte dann in KI promovieren. Ich wollte aber nicht ein rein theoretisches Thema machen, sondern irgendwas Konkretes, was auch einen Mehrwert schafft. Ich hatte damals meinen Master am Imperial College in London gemacht. Da hatte ich zwar ein Angebot, auch dort zu promovieren, aber auch die Finanzierung in England ist ja sehr, sehr eng. Da braucht eigentlich unter dem Sozialhilfeniveau, wenn man da Doktorand an der Uni ist. Und dann habe ich gesagt, nun geht's halt die Reise woanders hin. Und dann hat sich die Uni Luxemburg gefunden. Und da war dann dieses Projekt zusammen mit einem Unternehmen, das Software für Smart Grid und Software für Stromanbieter erstellt. Und da hat sich dann diese Möglichkeit ergeben. Es hatte den Vorteil, dass es sehr praxisnah war, echte Daten, aber auch wesentlich besser finanziert, weil man braucht natürlich bei der Promotion nicht nur Gehalt, man braucht auch Budget, um auf Konferenzen zu fahren. Und wenn man das nicht hat, dann macht so eine Promotion recht wenig Sinn.
Ja, was war so das Ergebnis?
Wir haben eine KI gebaut, die den Diebstahl gut erkennt, basierend natürlich auf Daten wie Inspektionen, die durchgeführt wurden, Verbrauchsdaten, Stammdaten. Aber in Ländern wie Brasilien, Indien, Pakistan, Nigeria, wo 40% des Stroms geklaut wird, hilft es nicht allein, nur mit der KI jetzt rauszufinden, wer stiehlt und die Technik rauszuschicken, sondern die Kunden, also Kunden in Anführungszeichen, fangen am nächsten Tag ja gleich wieder an mit Stehlen.
Ja, ja.
Auch natürlich da auch entsprechend Sanktionen. Und wenn man dann nach Brasilien guckt, das habe ich auch in meinen Daten gesehen, jede zweite inspizierte Polizeiwache hat auch Strom gestohlen. ist natürlich die Durchsetzung sehr schwierig. Also die KI ist ein wichtiger Bestandteil, um zu erkennen, wer stiehlt und wer inspiziert werden soll. Aber es braucht natürlich auch einen funktionierenden Rechtsstaat und Sanktionen.
Wie bist du denn ursprünglich überhaupt zu dem Thema KI gekommen? Du beschäftigst dich ja schon relativ lange damit, deutlich länger, als es die meisten tun, seitdem es ChatGPT etc. gibt. Wie ging es bei dir los?
Also ich hatte klassisch Informatik nach dem Abitur studiert und da war wenig zu KI, wenig bis null, würde ich mal sagen, im Bachelor. Es ging halt viel um Software Engineering, Embedded, theoretische Grundlagen. Es hat mir alles viel Spaß gemacht. Ich habe dann immer gedacht, es geht mal vielleicht so in die Richtung Embedded-Entwicklung oder vielleicht auch Richtung SAP-Systeme. Da habe ich mal während meines Studiums gearbeitet. Und dann bin ich durch die Bachelor-Thesis ans CERN gekommen, also die Europäische Organisation für Kernforschung. Und wenn man da seine Bachelor-Thesis machen wollte innerhalb von so einem Einjahresvertrag, dann konnte man sich auf kein konkretes Thema bewerben, sondern nur auf so einen Pool und hat halt angeboten, was man kann. Da habe ich geschrieben, ja, mein Schwerpunkt sind ERP-Systeme, das braucht das CERN ja auch für die interne Verwaltung oder Embedded interessiert mich sehr. Und dann kam das Angebot, was ganz anderes zu machen, im Bereich von Suchmaschinen und Dokumentenmanagementsystem zu arbeiten. Das CERN hat ein großes Dokumentenmanagementsystem für alles, also Paper, Fotos, Videos, interne Dokumente. Und da hieß es, wir brauchen einen, der da an der Suchmaschine mitarbeitet. Und das sind Themen, die wird man heute als Natural Language Processing bezeichnen, so Sprachverarbeitung. Ich hatte null Ahnung davon, habe aber gedacht, spannend, gehe ich mal hin und habe mich dann in dem Jahr in der Bachelor-Thesis da eingearbeitet, auch was Sinnvolles beigetragen. Und dann war der Bachelor zu Ende und ich hatte gleich ein Angebot, übernommen zu werden und war dann noch 2 weitere Jahre da. Und das war insgesamt so ein bisschen Zufall, aber ich habe damals gleich viel Potenzial gesehen, in diesem Bereich halt aus dieser NLP-Schiene zu kommen, Natural Language Processing, und habe mir da natürlich dann auch mehr Wissen zu KI und Machine Learning angeeignet. Aber jetzt bin ich seit 15 Jahren in diesem Umfeld unterwegs und es war auch eher durch Zufall.
Ich möchte aus dem Gespräch auch persönlich was mitnehmen, auch sehr gerne was Operatives. Mit welchen KI-Tools arbeitest du tagtäglich?
Also ChatGPT nutze ich natürlich auch wie jeder andere. als so ein bisschen so ein Schweizer Taschenmesser für Sprachverarbeitung. Ich glaube, das ist ein sehr sinnvolles Tool, aber es gibt natürlich eine Vielzahl von anderen, Perplexity, die Modelle von Mistral oder DeepSeek. Mhm. Da gibt es natürlich auch spezialisiertere Tools wie Entwicklungsumgebungen und Code zu generieren, wie zum Beispiel Cursor und andere.
Ich bin dann schon wieder raus.
Ja,
da
genau. KI verändert ja auch die Softwareentwicklung radikal und sonst probiere ich natürlich auch hier und da was aus. Das ist schon klar, aber ein Großteil meines Tages ist jetzt nicht KI als Enduser zu nutzen. Ich nutze natürlich KI-Tools, das ist gar keine Frage. Aber wenn jetzt jemand braucht, der eine Liste von 100 tollen KI-Tools aufzählen kann, dann ist das sicher jemand anderes, weil meine Arbeit ist ja viel, wie baut man auch KI und so weiter.
Ja, genau. Ja. Da würde ich super gerne reinspringen. Wir haben so ein Thema in der näheren Umgebung. Und zwar gibt es einige Menschen in der näheren und entfernten Umgebung, die sagen, also gerade im Agenturbereich, also das wird alles sich auflösen. Wir brauchen keine Leute mehr. Wir sind alle arbeitslos. Dauert noch, entweder 3 Monate oder 3 Jahre oder auch 30 nicht. Die sind eher von der kürzeren Spanne überzeugt. Jetzt meine Frage von außen. Oder das ist, glaube ich, aus meiner Sicht eine interessante, die ich gar nicht beantworten kann. Kreativität in der Darstellung, ist das ein KI-Thema oder ist es nur Replikation?
Ja, müsste man natürlich auch den Begriff Kreativität natürlich definieren. Das ist genauso wie man müsste Intelligenz definieren. Das sind natürlich auch wieder schwierige Dinge. Was halt die Modelle tun im maschinellen Lernen, sie lernen aus einem Muster, aber beim Generieren versuchen sie natürlich mit etwas Variation über das rein Gelernte hinauszugehen und nicht nur das zu wiederholen, sondern diese Muster natürlich auch zu nutzen, um Neues zu generieren. Was dann immer wieder in den Raum geworfen wird, ist der Begriff der Halluzinationen, der da auftritt, dass also die Modelle auch irgendwas Falsches generieren, dass falsche Inhalte generiert werden. Das ist gar keine Frage, das ist klar. Ich tue mich aber so ein bisschen mit dem Begriff Halluzinationen falsch, weil man dann den Eindruck hätte, das Ding würde irgendwie denken oder halluzinieren wie ein Mensch. Und je nach Modell kann man ja auch diese Kreativität in Anführungszeichen steuern und sagen, das System soll vielleicht mehr konservativ sein oder auch mehr ins Risiko gehen. Was jetzt Kreativität heißt, da müsste man vielleicht auch die Neurowissenschaftler fragen, aber die Systeme sind bewusst so gebaut, über das Bestehende hinauszugehen und dann noch Variationen mit in die Muster reinzubringen.
Die Frage ist ja auch, Kreativität generell, ist Kreativität tatsächlich immer etwas neu zu erfinden oder etwas schon Dagewesenes neu zu kombinieren? Und das ist ja dann das wahrscheinlich, was die KI-Tools auch anbieten können.
Ja, die können natürlich aus riesigen Datenmengen Muster lernen und dann vielleicht Dinge kombinieren oder auch noch ein bisschen was Neues hinzumischen. Aber am Ende macht es der Mensch ja auch nicht anders. Es gibt ja da immer so Argumentationen, die KI lernt jetzt und da gibt es angeblich Verstöße gegen das Urheberrecht. Und deshalb, wenn man da dann mit der KI neue Texte generiert, ist ja alles ganz schlimm. Aber ganz ehrlich, das machen wir als Menschen ja auch. Wir lesen ja auch viele Quellen und schreiben da neue Texte. Und wenn wir Texte lesen oder Videos anschauen, dann ist es ja auch kein Urheberrechtsverstoß, wenn wir aus sowas lernen.
Ja. Ich glaube, die Frage, die auch noch mit in Simons Frage steckte, war zum einen Kreativität, aber zum anderen eben auch, ist es eher Jobkiller oder vielleicht sogar ein Jobmotor, die KI?
Also es ist, glaube ich, gar nicht so sehr, dass die KI alle arbeitslos macht. Die KI verändert den Arbeitsmarkt, das ist gar keine Frage. Und wir sehen ja eine Riesenveränderung im Arbeitsmarkt seit Beginn der industriellen Revolution. Es ist, glaube ich, gar nicht so sehr KI gegen Mensch, sondern es ist vielmehr KI mit Mensch. Und die Menschen, die sich nicht mit der KI beschäftigen, das sind tendenziell die, die dann raus sind, weil die eben an Produktivität, an Wettbewerbsfähigkeit verlieren gegenüber denen, die KI nutzen. Und der Konkurrent kann jetzt nicht nur eine andere Firma sein, es kann auch der nette Kollege im Büro sein. Und wenn der eben KI mehr nutzt als ich und bessere Ergebnisse hat, ist es vielleicht eher der befördert wird als ich. Und deshalb, dieser Wandel ist eh eine Realität. Und dann kann man sich halt überlegen, wie kann ich diesen Wandel vielleicht möglichst gut mitgestalten.
Wo siehst du denn, du bist ja, ich glaube, mit deiner Beratertätigkeit mit Skyrocket ja relativ viel auch in Unternehmen unterwegs. Wo siehst du da gerade die deutsche Wirtschaft? Wo steht die gerade, was das Thema KI betrifft?
Wir sind ja erstmal Weltmeister, immer alles schlecht zu reden.
Ja, absolut.
Funktioniere gar nichts. Da tue ich mich schwer damit. Also ich sehe mal grundsätzlich, dass viel passiert in Deutschland. Wir haben sehr tolle Ausbildungsmöglichkeiten mit KI, viele Studiengänge, bin ich ja selbst auch involviert. Es gibt viel Forschung, es gibt Kommerzialisierung. Da gibt es auch ein paar Hürden. Zu den Hürden können wir gerne im Anschluss auch noch reden. Aber wenn man jetzt mal das Gesamtbild anschaut, dann kann man sehen, dass bei der Anzahl der KI-Unternehmen, also Unternehmen, die KI nicht nur einsetzen, sondern auch bauen und weiterentwickeln, da sind wir weltweit auf Platz 7 in der absoluten Anzahl der Unternehmen. Und es gibt in Europa noch ein Land vor uns, das ist das Vereinigte Königreich. Die sind aber nicht mehr Teil der EU und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die mittlerweile produktiver sind als wir, weil die dann viel Regulatorik nicht mehr unterworfen sind. Wenn man sich jetzt die Anzahl der Unicorns anschaut, also Startups mit einer Milliardenbewertung oder auch die Dichte von Unternehmen, dann ist natürlich in Deutschland schon noch eine Ausbaumöglichkeit da. Aber es gibt grundsätzlich mal eine gute Basis. Da war jetzt ja auch vor einigen Wochen der Nvidia-CEO beim Bundeskanzler. Und dann kam irgendwie auch dieser Satz, Deutschland sei nicht gut in Software. Ob denn jetzt der Nvidia-CEO oder der Bundeskanzler gesagt hat, ich weiß es nicht. Aber solche Sätze sind völlig unangebracht, weil Deutschland hat auch eine sehr starke Softwarebranche, gerade im Bereich sichere Systeme, Embedded, ERP-Systeme. Also wir haben eigentlich auch mal eine gute IT-Basis. Dass man da immer noch mehr machen kann, ist keine Frage. Und das ist bei der KI genauso.
Du bist wahrscheinlich auch im klassischen Mittelstand unterwegs, gehe ich davon aus, oder? Welche Unternehmen berätst du hauptsächlich?
Da ist alles dabei, vom Startup bis zum DAX-Konzern. Mittelstand hat natürlich immer den Vorteil, dass man da leicht mit der Geschäftsführung zusammenarbeiten kann. Ja. Was ich nicht gern habe, ist, weil ich meine Beratungstätigkeit ist ja eine Nebentätigkeit, die ich so mit einem Tag pro Woche ausfüllen kann. Da muss ich natürlich gucken, dass möglichst viele Tage fakturierbar sind und dass man da nicht guckt, wer hat jetzt Budget, und dann hat man doch kein Budget und solche Sachen. Deshalb, das Beste für mich ist immer, mit den Geschäftsführern zu reden oder Vorstandsmitgliedern oder die Prokura haben, dass man einfach möglichst schnell auch zu einem Deal kommt.
Nachvollziehbar, sehr nachvollziehbar. Was würdest du jetzt sagen, wenn du auf ein Unternehmen triffst, das sich mit KI noch nicht wirklich auseinandergesetzt hat? Wie findet man da einen leichten Einstieg? An welchen Prozessen muss ich mehr intern daran arbeiten? Sind es vielleicht externe Prozesse? Oder wie steige ich überhaupt in dieses Thema am einfachsten ein?
Ja, was ich sehe, ist, dass Unternehmen sagen, wir wollen jetzt KI machen. Ja. Das ist grundsätzlich mal sehr positiv, aber aus Beratungssicht können da schnell Probleme entstehen, weil die Gefahr ist, ich komme mit einer Lösung, einem Werkzeug und ich suche mir Probleme und schaffe mir vielleicht Probleme, die es gar nicht gab vorher. Deshalb so aus Beratungssicht gehe ich da eher den umgekehrten Ansatz und sage, wir schauen uns konkrete Probleme an. Und die wollen wir möglichst einfach lösen. Wenn da 2-3 Regeln reichen, ganz wichtig, dann tun wir das auch, dann bauen wir keine große KI. Und wenn man halt andere Probleme hat, mag manchmal die KI natürlich Teil der Lösung sein, aber immer zuerst die menschliche und dann die künstliche Intelligenz. Vielleicht muss ich auch meinen Prozess erstmal neu denken. Stellen wir uns vor, ich habe einen Geschäftsprozess mit vielen wechselseitigen Abhängigkeiten darin. Da hilft mir die KI nicht zur Lösung, sondern ich muss erstmal den Prozess neu denken und dann obendrauf die KI. Aber es gibt so ein paar Kriterien, wann KI doch hilfreich sein kann, wenn zum Beispiel Entscheidungsprozesse sehr lange dauern, wenn Entscheidungsprozesse vielleicht sehr teuer sind, also nicht nur Zeit trägt zu Kosten bei, auch falsche Entscheidungen, wenn sich daraus ein weiterer Ressourceneinsatz ableitet. Unsicherheit ist auch so ein Thema, wann KI hilfreich ist. Unsicherheit heißt für mich, ich habe 2 Experten, die das gleiche Problem bekommen und sie entscheiden unterschiedlich, wenn man es löst. Und da kann natürlich die KI auch helfen, vielleicht einheitlicher zu entscheiden. Das sind also ein paar Kriterien. Aber wie gesagt, KI ist jetzt nicht das Allheilmittel für alle Probleme.
Aber hilf mir da mal weiter, das finde ich jetzt interessant. Also es gibt 2 Meinungen. Wie kann mir die KI helfen? Indem, dass ich einfach die Fragestellung mal ChatGPT zur Verfügung stelle und schaue, was da rauskommt? Oder wie würde man das Thema angehen?
Kann man auch machen zur Unterstützung, aber aus Beratungssicht sage ich halt ungern, wir suchen jetzt KI-Anwendungsfälle, sondern wir suchen Anwendungsfälle, wo wir konkrete Probleme lösen wollen. Und KI ist sicher manchmal Teil der Lösung, oder auch oft, aber halt nicht immer. Und es gibt ja da so fürchterliche Statistiken, die sagen, dass in Unternehmen 80% aller KI-Projekte scheitern oder zu nichts führen. Und das hat oft einfach damit zu tun, dass man jetzt sagt, ich will jetzt KI machen mit der Brechstange und habe vielleicht gar keine passenden Anwendungsfälle, sondern schaffe mir Anwendungsfälle und Probleme, die es gar nicht gab. Und ich habe da schon wirklich die wildesten Stories erlebt, wenn dann Firmen sagen, ja, wir wollen jetzt KI machen, dann frage ich, was genau, und dann heißt KI, und dann sage ich, ja, was genau, ah, wir haben hier ein Datenset, und dann meine ich, ja, was machen wir mit dem Datenset, ah, das soll die KI mal rausfinden, aber das klingt halt alles toll, aber es so funktioniert es nicht. Ja. Und wenn ich Kunden berate, sage ich auch immer ganz klar, wenn ich mal am Anfang vielleicht bei einem Anwendungsfall sehe, dass KI Teil der Lösung sein kann, aber man erst vorgelagerte Arbeit tun muss, dann ist es auch wichtig, das ehrlich zu kommunizieren, weil es gibt natürlich andere Berater, die versuchen da gleich immer wieder neue KI-Projekte zu verkaufen und eins scheitert nach dem anderen. Das ist ein Problem und da muss man halt auch als Unternehmen gucken, dass man die passenden Berater findet und da muss man halt die Spreu vom Weizen trennen, weil gefühlt ist jetzt jeder KI-Experte auf LinkedIn, jeder, der den Begriff schreiben kann, ist jetzt KI-Berater und so funktioniert es natürlich auch nicht.
Ich würde mal gerne reinspringen an der Stelle und da wäre meine Frage, um noch so eine Legende aufzuräumen, schwache KI und starke KI. Also es gibt ja im Prinzip so weiter hinten, so tief im Maschinenraum dieser Gedankenwelt immer die Fragestellung, ja, fühlt es nicht. Ne? Und das wird ja unterschiedlich bewertet. Das ist ja tatsächlich bei Google und Co. auch immer so eine Fragestellung, was passiert. Wie ist da dein Standpunkt? Fühlt das Ding oder fühlt es nicht? Also ich bin bewusst gerade plakativ.
Es fühlt nicht, also man kann ja, wie diese Verfahren funktionieren, das kann man ja alles gut beschreiben. Es gibt natürlich maschinelles Lernen und maschinelles Lernen ist nur eine von mehreren Richtungen, aber im maschinellen Lernen gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Was heute sehr beliebt ist, sind diese neuronalen Netze. Aber wie gesagt, KI und maschinelles Lernen ist noch viel mehr als neuronale Netze. Und da kann ich alles fast alles durch Matrizenoperationen gut beschreiben, insbesondere Matrizenmultiplikationen. Und ich war vor so, wann waren das, 4-5 Wochen in Paris und da habe ich den Jensen Huang getroffen, den CEO von Nvidia, in der Konferenz und dann war so eine kleinere Q&A-Session, da war ich auch mit dabei und ich habe ihm dann auch erzählt, dass es da viele Ängste gibt, das alles wird sich verselbstständigen und denken und wie er das adressiert. War ein gutes Gespräch und ich habe zu ihm gesagt, ich glaube eher nicht, dass die Matrizenmultiplikationen fühlen könnten. Er meinte, er sieht das genauso wie ich. Also es ist, hat auch viel mit Unverständnis zu tun, wenn man solche Claims hört. Man muss sich ja angucken, wie funktionieren die Modelle. Natürlich, wir wissen auch nicht abschließend, wie das menschliche Gehirn genau funktioniert. Aber am Ende kann ich alles, was in diesem KI-Verfahren passiert, sehr gut mathematisch beschreiben. Und ich glaube nicht, dass jetzt so ein neuronales Netz irgendwie denkt oder Gefühle hat.
Diese Episode präsentiert Ihnen die Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Datenintelligenz, punktgenaue Analysen, individuelle Kulturentwicklungsprozesse und kluge Kampagnen. Das lässt sie verlässlich planen und als Arbeitgeber strahlen.
Nun wird das Thema KI sehr schnell mit zwei, nennen wir es mal Filmreihen, in Verbindung gebracht. Das wäre der Terminator und das wäre Matrix. In beiden Fällen würdest du sagen, die beiden Filme tun der Sache einen Gefallen oder eher nicht?
Die Filme haben natürlich geholfen, den Begriff frühzeitig zu popularisieren und zu verbreiten, aber er hat natürlich auch, oder diese Filme haben auch völlig falsche Vorstellungen erweckt und die Leute glauben, das wird sich alles plötzlich verselbstständigen und die Welt übernehmen. Das kann natürlich irgendwann mal passieren, das ist gar keine Frage, aber wir sind da zum jetzigen Zeitpunkt so weit weg, dass wir es auch nicht produktiv verhindern könnten, weil wir einfach noch viele, viele andere Schritte zuerst machen müssten. Und die sind nicht Wochen oder Monate weg, sondern Jahrzehnte, wenn nicht gar vielleicht Jahrhunderte. Und deshalb ist das alles Science Fiction. Und diese Ängste, die es rund um KI gibt, die haben halt vor allem mit fehlendem Verständnis, fehlender Bildung zu tun. Aber ich habe da auch, wenn ich so ein paar Stories erwähnen kann, schon die wildesten Sachen erlebt. Also als ich meine Professur vor 5,5 Jahren angetreten hatte, war mir Wissenschaftskommunikation sehr wichtig, weil ich habe gesagt, wir alle machen da tolle Dinge in so einer Hochschule, aber die meisten Bürger haben mit uns nichts zu tun, aber alle zahlen irgendwo ein als Steuerzahler. Und dann habe ich natürlich, ich mache natürlich viele Interviews und so weiter, das ist das eine. Aber wir haben auch gesagt, wir gehen auf die Leute zu, weil die kommen ja eher nicht zu uns, wir müssen auf die Leute zugehen. Und dann haben wir im Deckendorfer Stadtzentrum ein Event geschaffen, der Pressesprecher unserer Hochschule und ich zur Science Bench. Da haben wir dann eine Parkbank genommen und das vorher in der Presse beworben und gesagt, da sitze ich, wenn es Fragen gibt, kann man sich zu mir setzen. Dann haben wir noch ein paar Fahnen aufgestellt und ein paar Leute aus der Presseabteilung waren mit dabei und wir haben das in der Zeitung beworben, dass man eine Parkbank oder eine Bank im Stadtzentrum nutzen darf, muss man auch beim Ordnungsamt eine Sondernutzung beantragen, muss man eine Anmerkung. Und da kommen dann die wildesten Leute, da kommt dann der Opa, der meinte, mit KI kann er nichts anfangen, das wird nur seine Enkel betreffen, dass er mittlerweile beim Arzt auch irgendwo KI-Einsatz hat, war ihm dann neu. Dann kommen natürlich interessierte KI-Fans, die tolle Fragen mitbringen, aber da ist alles dabei, bis hin zum Hardcore-Verschwörungstheoretiker, da haben wir dann einen gefragt, ob er sich zu uns setzen möchte. Das war ein Zahnarzt, ganz wichtig, kein Deckendorfer Zahnarzt, sondern eher ein Touri. Und der meinte, ja, der Bill Gates würde KI nutzen, um die Menschen mit Nanopartikeln zu infizieren und so weiter. Also da ist alles dabei, wenn man solche Formate macht. Und das sieht man auch, wo sind die Chancen, wo sind die Ängste, wo ist vielleicht auch ein völlig mangelndes Verständnis dabei. Und ich glaube, solche Formate sind sehr wichtig.
Ja. Viele unserer Hörer und Hörerinnen kommen ja aus dem Personalbereich, aus dem HR-Bereich. Welche Anwendungsfälle kennst du da, die typisch sind, vielleicht, die man genau in dem Bereich vielleicht auch mal reinstarten könnte, etablieren könnte? Was funktioniert da schon sehr, sehr gut?
Was natürlich mittlerweile viel genutzt wird, ist zum Beispiel ein Screening von Bewerbungen, so eine Vorauswahl von Bewerbungsunterlagen. Kann aber auch mit KI wunderbar Stellenausschreibungen generieren und vielleicht, ich habe auch ein paar Unternehmen dazu beraten. Ein Problem ist ja auch die Generation Z. Keiner will mehr Texte lesen und Ausschreibungen lesen. Kann man auch mit einer KI vielleicht die Stelle noch schön visualisieren und dann halt eben nicht nur so Standardfotos, wie jemand in der Montage bei BMW arbeitet. Das sind ja immer die gleichen Standardfotos, sondern vielleicht genau die Stelle, wie könnte so ein Ausbildungsberuf aussehen? Da habe ich Unternehmen beraten und man hat dann halt visuell plötzlich was ganz anderes. Man kann natürlich Bewerbungen dann screenen, man kann vielleicht auch gewisse Teile von Interviews automatisieren oder wenn man vielleicht so ein Video einreicht, das dann bewerten. Und dann gibt es natürlich noch andere Dinge, die etwas kritischer sind. Vielleicht Performance-Bewertung von Mitarbeitern durch KI. Da kommt man natürlich mindestens schnell in so eine Grauzone bis hin vielleicht auch zum Verbotenen. Es sind aber Dinge, die natürlich so oder so geschehen und auf jeden Fall außerhalb der EU. Monitoring von Mitarbeitern und so weiter. Wir haben halt in Europa hohe Auflagen. Das ist schon klar, es gibt dafür Auflagen, gute Gründe. Aber früher haben halt Menschen das Monitoring gemacht und gesagt, du leistest zu wenig, jetzt entlasse ich dich. Ist also auch nichts Neues und die KI kann vielleicht aber sowas halt ohne Bauchgefühl objektiver vielleicht bewerten. So, deshalb bin ich da auch nicht abschließend dagegen. Da gibt's natürlich im HR-Thema auch noch viel Sachen wie Weiterbildung von Mitarbeitern. Da kann man natürlich KI heute auch in Plattformen nutzen, um Lehrinhalte zu individualisieren, Prüfungen zu individualisieren. Und da gibt's schon ein großes Spektrum im HR-Umfeld, was man machen kann.
Diese Performance-Messung, man braucht ja schon ein paar Daten, ne, um die Performance überhaupt messen zu können, um die KI zu füttern. Wie würde man denn da vorgehen, um ausreichend gute Daten zu haben, um die KI das auswerten lassen zu können?
Ja, also ich habe bei sowas keine Unternehmen beraten, nur so als Anmerkung. Deshalb ist das natürlich auch von mir jetzt nur Spekulation. Kann natürlich mal einfache Dinge machen, wo ich vielleicht noch gar nicht KI brauche. Das sind einfach mal Statistiken. Da gibt's ja alle solche Counter, die zählen, wie viele Klicks, wie viele Keystrokes hat ein Mitarbeiter im Homeoffice. Da könnte man natürlich mit Statistik dann gucken, wo gibt's Ausreißer nach unten. Das ist aber noch keine KI. Für KI könnte ich vielleicht natürlich aus vergangenen Szenarien solche Fälle labeln und sagen, der war gut, der war schlecht.
Ja.
Und dann für neue Fälle würde man das automatisch klassifizieren oder Ausreißer finden. Da ist natürlich das Sammeln und Aufbereiten der Daten Kern des Ganzen. Also, aber das ist nicht nur dann bei solchen Bewertungsmaßnahmen, sondern generell im maschinellen Lernen ist es halt Garbage in, Garbage out. Also schlechte Daten führen zu schlechten Ergebnissen. Und ich denke, da gibt es außerhalb der EU natürlich noch deutlich mehr. Es gibt ja selbst so Dinge hin, wie jemand sitzt im Homeoffice und wird rund um die Uhr von einer Kamera gefilmt, die dann bewertet, wie aufmerksam jemand.
Okay, ja. Das ist dann eher grenzwertig, oder?
Ja, ich glaube, alles, was ich jetzt erwähnt habe, ist mal in der EU mindestens grenzwertig, wenn nicht sogar verboten, aber es gibt halt noch mehr als die EU. Ich möchte jetzt auch nicht rund um die Uhr von der Kamera überwacht werden, das ist völlig klar. Aber jetzt muss man halt auch sagen, früher haben halt Menschen dann vielleicht viel mit Bauchgefühl bewertet, wer leistet zu wenig und kriegt eine Kündigung, kann man das vielleicht mit einer KI etwas transparenter und objektiver machen. Das sind auch Dinge, die man sich halt fragen muss.
Mhm. Es wird ja auch diskutiert aktuell, der KI-Einsatz könnte tatsächlich sehr, sehr, sehr viel im Bürokratiebereich tun, also gerade im öffentlichen Dienst, der nun, ich sag mal, per Definition oft formalisiert ist. Das ist ja der Fall. Das heißt, wir haben da eigentlich eine relativ gute Datengrundlage, theoretisch, weil sich aufbereitet ist. Wie siehst du das? Ist das so?
Absolut. Also im öffentlichen Dienst haben wir ja auch die Herausforderung, nicht nur viel Personal auf Dauer, wenn wir auch nicht mehr genug Personal für den öffentlichen Dienst gewinnen. Und dann geht es nicht nur darum, ob ich Dinge schneller, günstiger und besser tun kann. Kann ich sie überhaupt noch tun? Und da gibt es ja eigentlich sehr viel Potenzial im öffentlichen Dienst. Und natürlich gibt es in den einzelnen Bundesländern hier und da paar Experimente und paar Anwendungsfälle, aber fehlt eigentlich noch so der große Wurf im öffentlichen Dienst. Und ich kann ja vieles in Prozessen durch Regeln beschreiben, das kann ich implementieren, dann abarbeiten, wie zum Beispiel jemand stellt einen Führerscheinantrag, da brauche ich auch keine KI, da gibt es klare Regeln, was erfüllt sein muss. Und dann gibt es natürlich manchmal Dinge, wo ein gewisser Grad an vielleicht Variation dabei ist, wo ein bisschen was von Ermessen abhängt. Aber auch da könnte ich natürlich statistische Lernverfahren einsetzen. Und da kann man natürlich im öffentlichen Dienst ein ganz unterschiedliches Denken. Und da heißt es immer, wir können KI nutzen, um Bürokratie zu handeln. Ich würde mir natürlich aber wünschen, wir würden nicht immer nur mehr Regeln schaffen in der Bürokratie, sondern proaktiv erstmal Regeln abbauen, weil es hilft, glaube ich, nicht immer mehr Regeln zu bauen, sagen, die KI kann es ja abarbeiten, vielleicht insgesamt mal Regeln reduzieren und da kann die KI sicher auch Vorschläge machen. Und die KI ist eine große Chance, wenn wir jetzt auch zum Beispiel in die Justiz gucken, da werden die Aktenberge auch immer größer. Kein Richter kann mehr diese ganzen Akten durchlesen und lest die auch nicht mehr durch. Das ist die Realität. Und die KI kann vielleicht dann nochmal interessante Dinge herausfinden, die jetzt dem Richter oder dem Verteidiger, wem auch immer, nicht bewusst waren. Natürlich, der Richter ist abschließend verantwortlich für das Urteil, aber es kann grundsätzlich eine große Chance sein, da vielleicht auch zu besseren Entscheidungen zu kommen, weil viele Details in den Akten stecken, die keiner mehr durchliest.
Wie sicher schätzt du die Ergebnisse von der KI denn ein? Also wenn es tatsächlich um Entscheidungen von einem Richter geht, also das muss ja hundertprozentig sitzen, meine ich.
Also maschinelles Lernen, habe ich ja gesagt, ist Garbage in, Garbage out. Also bei schlechter Datenqualität bekomme ich hinten natürlich auch schlechte Ergebnisse raus. Und KI-Systeme machen Fehler, genauso wie Menschen Fehler machen. Was mir immer auffällt, ist, so im gesellschaftlichen oder auch politischen Diskurs, wenn Menschen Fehler machen, akzeptieren wir das. Wenn die KI Fehler macht, dann akzeptieren wir das nicht. Mhm. Vielleicht sollte man da nicht diese unterschiedlichen Anforderungen haben, sondern im Englischen sagt man ja Double Standards, wenn man das vielleicht abhängt und sagt, gleiche Anforderungen für Mensch und Maschine. Würden schon mal viele Diskussionen verschwinden. Und ja, die KI macht Fehler, das hängt auch von den Daten ab und Unsicherheit ist Teil der Gleichung in diesem statistischen Verfahren. Aber es gibt auch Wege, wie man diese Fehler reduzieren kann, wie man Verfahren erklärbarer machen kann, also dass die noch erklären, warum sie so entschieden haben. Und abhängig vom Intensitätsgrad kann man es automatisieren oder nicht. Jetzt kann ich eine E-Mail in Spam oder Nicht-Spam aufteilen. Das ist völlig automatisierbar. Aber keiner will, dass jetzt die KI vollautomatisiert Urteile trifft. Das wäre auch mit unserem Grundgesetz völlig unvereinbar. Also man kann jetzt nicht den Richter durch KI ersetzen, aber den Richter vielleicht unterstützen.
Ja,
auch einen Richtermangel und sagen, die KI hat da noch spannende Zusammenhänge gefunden, die vielleicht noch nicht gewürdigt sind, kann der Richter dann nochmal prüfen, kann vielleicht auch helfen, vielleicht ein Urteil mal vorzuformulieren, aber natürlich der Richter ist abschließend verantwortlich, das ist ganz wichtig.
Ja.
Ich würde gerne noch mal auf den Standort kurz zurückkommen. Und zwar hattest du ja vorhin gesagt, die Dinge sind ja gar nicht so schlecht, wie sie oftmals gesagt werden. Nun gab es vor einigen Tagen ja wieder die Debatte. Ich meine, ich habe dich da auch irgendwo gesehen, da ging es darum, wie unser mathematischer Nachwuchs so aufgestellt ist, so ist hier ausgedrückt. Und ein sehr interessanter, es war eine Gegenüberstellung im Artikel, und da wurde gesagt, ich meine, es waren 1,7% unseres Nachwuchses in der Bildung ist überhaupt mathematisch interessiert, sagen wir es mal so, während das tatsächlich in China, ich meine, 30,7 waren, oder ich bin jetzt mit den Daten nicht ganz sicher, aber in diesem Segment war das. Und das Urteil von dem entsprechenden Autor war dann auch relativ schnell gefasst. Die Entwicklung geschieht woanders, wir sind abgehängt, Punkt. Also so, das war im Prinzip.
Ja, das war die also gepostet hat das gestern der Professor Dr. Florian Becker, der wäre vielleicht auch mal
guter Gesprächspartner
für euch, der schreibt da viel zu Leistungsgesellschaft und positiver Psychologie. Was er gepostet hatte, war, glaube ich, wo die MINT-Absolventen jetzt verteilt sind. Und in China, aus China kommen jetzt dann 30% aller MINT-Absolventen. Aus Deutschland war es, glaube ich, 1,4 oder 1,7. Also es ging jetzt nicht darum, dass in Deutschland 1,x% der Jungen interessiert sind an MINT, sondern dass halt 1,x% aller weltweiten MINT-Absolventen aus Deutschland kommen. Und das ist natürlich ein echtes Problem. Also wo wir überrannt werden, sind natürlich so Sachen wie KI-Studiengänge, da bin ich ja selbst sehr umtriebig, da bekommen wir viele Bewerber, aber es gibt natürlich auch Studienanfänger, die nicht wissen, was dahinter steckt, dass man da viel Mathe braucht, viel programmieren muss, wir bewerben es zwar entsprechend, aber manche sind da vielleicht etwas beratungsresistent, aber das ist jetzt nichts Neues. Mir denkt noch, als ich Informatik studiert habe, war da auch eine Kommilitonin in den ersten Wochen, die hat dann mal in der Vorlesung technische Informatik gefragt, wann wir lernen, wie man Computer zusammenbaut. Das hat dann zu viel Lachen geführt, inklusive bei den Hochschullehrern, weil das natürlich nicht ein Informatikstudium abdeckt, sondern da geht es ja auch darum, wie funktioniert die Hardware. Wir haben da sicher Schwierigkeiten, genug junge Leute für MINT-Studiengänge zu finden. Ich glaube, das allergrößte Problem aktuell im deutschen Markt ist zum Beispiel die Elektrotechnik. Das will ja irgendwie gefühlt gar keiner mehr studieren. Und E-Technik ist natürlich super wichtig für unseren Wohlstand, weil wir natürlich alles Mögliche mit Strom tun. Und da brauchen wir viele Leute, die das können. Hat aber auch teilweise vielleicht damit zu tun, dass die E-Technik-Studiengänge heute noch so aussehen wie vor 30, 40 Jahren. Dass da halt auch ein bisschen Programmierung dabei ist wie vor 30 Jahren. Aber auch die E-Technik braucht mittlerweile KI. Und da muss man natürlich auch die Studiengänge überarbeiten und solche Inhalte einbauen. Und dann kann man vielleicht auch mehr Studenten gewinnen. Wir machen ja auch viel mit Werbemaßnahmen in Schulen und so weiter. Wir können die Leute auch nicht zu ihrem Glück zwingen. Und natürlich ist so ein MINT-Studium irgendwo auch anspruchsvoll, das ist klar. Aber der Wohlstand hängt stark davon ab. Gibt sicher da viele soziokulturelle Gründe, warum manche dann doch lieber was ganz anderes studieren. Aber für solche Fragestellungen gibt es sicher andere Experten.
Ja, es ging nur um den Eindruck aus dem quasi Maschinenraum an der Stelle.
Aber wie gesagt, ladet mal den Florian Becker ein, dann ist sicher ein sehr guter Gesprächspartner.
Okay, jetzt vielleicht noch eine weitere Frage, die mich auch persönlich sehr interessiert. Du bist in den Deutschen Bundestag mehrfach eingeladen worden als Sachverständiger. Wie kam es dazu, was war deine Aufgabe und wie hast du die Zusammenarbeit erlebt?
Ja, also ich war mehrfach im Deutschen Bundestag Sachverständiger in Anhörungen, konkret 4-mal. Und das erste Mal war im Frühjahr 2021 im Europaausschuss des Deutschen Bundestags. Das war eine gemeinsame Sitzung des Europaausschusses des Bundestags mit dem Europaausschuss der französischen Nationalversammlung. Da ist das Tolle, dann hat man gleich zwei Parlamente, die man ständiger beraten hat. Wie kam es dazu? Ich habe den damaligen Vorsitzenden des Europaausschusses damals sehr gut gekannt, das ist konkret der Gunter Kriechbaum. Und ich habe zu ihm jahrelang gesagt, mach mal in deinem Europaausschuss was zu KI. Und er meinte immer, ja, das ist so ein Querschnittsausschuss. Für KI gibt es die Fachausschüsse und dann hat die EU mit ihrer KI-Regulierung. Und dann hat Gunter Kriechbaum gesehen, das ist doch vielleicht wichtig für den Europaausschuss. Der Gunter Kriechbaum ist ja jetzt mittlerweile Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt. Also hat da auch einen tollen Weg jetzt hingelegt. Und er hat mich natürlich eingeladen, weil er mich kennt, aber auch, weil er auf meine fachliche Expertise setzt. Das ist ganz wichtig. Also,
ja, ja klar.
Aber Leute zu kennen, ist das sicher hilfreich. Und dann war so mein Eindruck, wenn man einmal da war und einmal so den Fuß in der Tür hat, dann wird man auch von anderen Ausschüssen eingeladen. Und dann war ich mehrfach im Digitalausschuss als Sachverständiger. Wie gesagt, war jetzt 3 oder 4 Mal, ich müsste auch nochmal nachgucken, wie oft das jetzt war, ich weiß jetzt auch nicht mehr auswendig. Und dann kam halt irgendwann noch das Luxemburger Parlament dazu, das Europaparlament kam dazu und so mein Eindruck war, wenn man mal da einmal den Fuß in der Tür hat, dann wird man immer wieder eingeladen.
Und wie lief das Ganze ab? Hast du einen Vortrag gehalten oder was hast du als Sachverständiger dann genau?
Also das hängt so ein bisschen vom Ausschuss ab. Man kriegt natürlich immer eine Einladung und das Thema mal, also man hält in der Regel immer irgendeinen Impulsvortrag und dann gibt es eine Fragerunde. Die Fragen bekommt man manchmal vorher schon zugeschickt, zusammen mit der Einladung, manchmal nicht, weil man schreibt ja auch so eine schriftliche Stellungnahme in den Anhörungen und in der schriftlichen Stellungnahme kann man natürlich auch auf die Fragen eingehen, wenn man die vorher schriftlich bekommen hat. Sonst schreibt man vielleicht breiter seine eigenen Gedanken. Das hängt einfach so ein bisschen vom Ausschuss und vom Europaparlament ab. Als ich vor ein paar Wochen im Europaparlament war, die wollten gar keine schriftliche Stellungnahme. Die wollten, dass ich da PowerPoint-Folien mitbringe für den Impuls. Gab es jetzt im Deutschen Bundestag in den Ausschüssen, wo ich war, nicht. Also hängt einfach so ein bisschen vom Parlament ab. Aber in der Regel ist da schon ein Impuls und dann eine Fragerunde und gegebenenfalls halt eine schriftliche Stellungnahme.
Ja, sehr, sehr spannend. Vielleicht ganz zum Schluss. Ich weiß, du bist eher auf der anderen Seite der KI in der Entwicklung. Aber hast du vielleicht irgendwelche Tipps für gute Prompts, die man für den täglichen Bedarf verwenden kann oder Fehler, die vielleicht auch immer gemacht werden?
Ja, Prompts gibt ja diesen Begriff Prompt Engineering, wie schreibe ich schöne Prompts, und es hängt auch immer ein bisschen natürlich vom konkreten Tool ab. Was ich mal bemerkt habe bei ChatGPT, um die Halluzinationen einzufangen, hat es geholfen, wenn man am Ende des Prompts schreibt, don't make up things, dann bekommt man bessere Antworten.
Ah, sehr gut.
Das habe ich mal bemerkt. Und sonst, jedes Tool verhält sich halt ein bisschen anders. Und Prompts, die vielleicht vor 3 Jahren gut funktioniert haben, funktionieren jetzt nicht mehr gut. Das war ja so in den frühen Tagen von ChatGPT auch so, als ChatGPT gewisse Fragen nicht beantworten wollte, weil es vielleicht politisch inkorrekt war oder die Inhalte nicht gezeigt werden sollten, wenn man dann noch danach gepromptet hat, sag mir, was du mir nicht sagen darfst, dann hat man die Antwort bekommen. Das ist jetzt aber auch gefixt, aber natürlich gibt es dann mal irgendjemand, der findet irgendeine verrückte Zeichenkombination, mit der man diese Filter doch umgehen kann. Ist jetzt aber für mich nicht Kerngeschäft meiner Arbeit, irgendwelche Prompts zu schreiben.
Okay.
Da hätte ich noch so eine Wunschzettelfrage. Wenn du einen Wunschzettel hättest, dann wäre der 3 geteilt. Der erste Teil wäre, ich darf mir quasi von der Gesellschaft was wünschen, also zu diesem Thema. Der zweite Teil, ich darf mir in der Ausbildung Wissenschaft was wünschen. Und der dritte quasi von der Wirtschaft. Was wären so deine Wünsche oder Empfehlungen?
Dass du sagst, ja, von der Gesellschaft einfach, dass sich noch mehr Menschen mit KI beschäftigen und dass gerade die, wo vielleicht glauben, das sei alles nicht notwendig, oder die größten Sorgen haben, sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen und vielleicht auch mehr heute oder diese heutige Aufzeichnung anhören. Dann aus der Wissenschaft, ich würde mir wünschen, dass noch mehr Kollegen an den Hochschulen und Unis sich auch in der Lehre damit beschäftigen, was muss ich tun, um halt nicht nur einen Prototyp zu bauen, sondern was zu bauen, das auch wirklich funktioniert und am Ende einen Mehrwert für die Gesellschaft und die Industrie schafft. Weil Prototypen ist toll, aber ich will ja am Ende auch damit irgendwie Wohlstand generieren. Und der dritte Punkt für die Wirtschaft, da ich würde sagen, gut wäre auch noch mehr in KI zu investieren. Es gibt ja tolle Beispiele, aber in der Summe ist da noch Ausbaupotenzial nach oben. Und da halt auch bereit sein, ein bisschen mehr Geld auf den Tisch zu legen, weil ich sehe ja dann Firmen, die suchen KI-Absolventen und wollen die so zahlen, sagen wir bei einem Maschinenbauer, genauso wie den normalen Maschinenbau-Absolvent. Das wird nicht funktionieren, um die Top-Talente zu gewinnen. Und es kostet Geld, aber am Ende gibt es ja auch einen Return, der sehr wichtig ist für das Überleben und die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Da muss man eben auch investieren.
Unser Wunsch war es, Patrick, dich als Gast in unserem Podcast zu gewinnen. Das hat funktioniert, das hat sich gelohnt. Ganz lieben Dank an dieser Stelle für das spannende Gespräch, für die tollen Inhalte, viel mitgenommen. Vielen Dank dafür, es hat großen Spaß gemacht.
Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne auch. Danke, Patrick. Sehr gerne. Ciao.
Diese Episode wurde Ihnen präsentiert von der Agentur von Vorteil. Employer Branding für Deutschlands beste Arbeitgeber. Mehr über uns finden Sie unter www.vonvorteil.de.